Wenn man die Vereinigten Staaten in der Mitte des 19. Jahrhunderts betrachtet, erkennt man ein Land, das sich in zwei vollkommen unterschiedliche Welten aufteilte. Nicht nur geografisch, sondern auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und moralisch. Im industrialisierten Norden wuchsen Fabriken, Eisenbahnen und Städte in rasantem Tempo. Hier dominierte eine Wirtschaft, die auf Lohnarbeit, technologischem Fortschritt und internationalen Handelsbeziehungen basierte. Viele Menschen in den Nordstaaten lehnten die Sklaverei nicht nur aus moralischen Gründen ab, sondern sahen sie auch als ein Hindernis für wirtschaftliche Modernisierung und sozialen Fortschritt. Abolitionistische Bewegungen, getragen von Intellektuellen, Geistlichen und Aktivisten, fanden in den nördlichen Staaten immer mehr Gehör und verankerten die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten eine Nation der Freiheit sein sollten, allerdings zunächst meist aus Sicht der freien weißen Bevölkerung. Im Süden hingegen prägte eine völlig andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung das Leben. Die Plantagenwirtschaft, insbesondere der Anbau von Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr, war das Rückgrat der südlichen Ökonomie. Diese hochprofitablen Agrarsysteme stützten sich vollständig auf die Arbeit versklavter Afroamerikaner, deren Ausbeutung den wirtschaftlichen Wohlstand einer kleinen, aber mächtigen Pflanzerelite sicherte. Für diese gesellschaftliche Schicht war die Sklaverei nicht nur eine ökonomische Notwendigkeit, sondern auch ein fester Bestandteil ihrer kulturellen Identität. Viele Südstaatenpolitiker argumentierten, die Sklaverei sei von Gott gewollt und eine zivilisierende Institution, eine Überzeugung, die sie mit großem Eifer verteidigten. Diese Gegensätze waren nicht nur Meinungsverschiedenheiten über Arbeitsformen, sondern tief verwurzelte Konflikte über das Selbstverständnis der Nation. Während der Norden zunehmend eine Vision der Vereinigten Staaten als einer modernen, freien und geeinten Industrienation entwickelte, hielten die Südstaaten an einem agrarischen, hierarchischen und auf Sklaverei gegründeten Gesellschaftsmodell fest. Die politische Arena wurde zu einem ständigen Schauplatz dieser Auseinandersetzung. Jede neue territoriale Expansion, jede Entscheidung über den Status eines Bundesstaates und jede Debatte im Kongress drohte, das fragile Gleichgewicht zwischen den beiden Lagern zu zerstören. Mit der Zeit wuchs nicht nur die ideologische Kluft, sondern auch das Misstrauen. Im Norden fürchtete man die politische Macht der Sklavenhalterpartei und ihre Versuche, die Institution der Sklaverei auf neue Territorien auszudehnen. Im Süden sah man in den Abolitionisten eine existenzielle Bedrohung für das eigene wirtschaftliche Überleben und die gesellschaftliche Ordnung. Diese unversöhnlichen Gegensätze bereiteten den Boden für eine Reihe von politischen Kompromissen, Krisen und Gesetzen, die schließlich den Weg in den Bürgerkrieg ebneten. Die Sklavereifrage war dabei nicht nur ein einzelnes politisches Thema, sondern der zentrale Riss, der sich durch das Fundament der Union zog und es letztlich zu sprengen drohte. Missouri-Kompromiss. Im Jahr 1820 stand die junge amerikanische Republik vor einer heiklen Frage, die das politische Gefüge der Nation erschütterte. Sollte die Sklaverei in den neu entstehenden Bundesstaaten erlaubt sein oder nicht? Der Auslöser dieser Kontroverse war die Bewerbung Missouris um den Beitritt zur Union. Da Missouri die Sklaverei zuließ, befürchteten viele im Norden, dass sein Beitritt das fragile Gleichgewicht zwischen freien und sklavenhaltenden Staaten im Senat zugunsten des Südens kippen würde. Diese Balance war für beide Seiten von zentraler Bedeutung, denn sie verhinderte bislang, dass eine Region ihre politischen Vorstellungen der anderen aufzwingen konnte. Die Debatte im Kongress war hitzig und zog sich über Monate hin. Für die Südstaaten war es undenkbar, dass der Bund ihnen vorschreiben könnte, wie ihre Gesellschaftsordnung auszusehen habe. Für die Nordstaaten hingegen war die Ausbreitung der Sklaverei in neue Gebiete moralisch inakzeptabel und politisch gefährlich. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss, der als Missouri-Kompromiss in die Geschichte einging. Missouri durfte als Sklavenstaat in die Union aufgenommen werden, doch gleichzeitig trat das nördlich gelegene Maine als freier Staat bei. Damit blieb die Anzahl der freien und der sklavenhaltenden Staaten im Senat ausgeglichen. Ein zweiter entscheidender Bestandteil dieses Kompromisses war eine geografische Linie, die künftig als Trennlinie für die Sklavereifrage in den westlichen Gebieten diente. Nördlich dieser Linie sollte Sklaverei verboten, südlich davon erlaubt sein, mit Ausnahme Missouris selbst. Diese Regelung sollte künftige Konflikte vermeiden, indem sie eine klare territoriale Grenze zog. Tatsächlich verschaffte der Missouri-Kompromiss der Union eine vorübergehende Atempause. Er galt als diplomatischer Erfolg, der den drohenden Bruch zwischen Nord und Süd um mehrere Jahrzehnte hinausschob. Doch unter der Oberfläche schwelten die Gegensätze weiter. Die geografische Trennungslinie war letztlich nur ein Pflaster auf einer immer tiefer werdenden Wunde. Spätere territoriale Erweiterungen, wirtschaftliche Veränderungen und der wachsende Einfluss abolitionistischer Bewegungen würden den Kompromiss zunehmend unter Druck setzen, bis er schließlich in den 1850ern auf dramatische Weise zusammenbrach. Fugitive Slave Act. Im Jahr 1850 erreichte die Auseinandersetzung um die Sklavereifrage eine neue Schärfe. Nicht auf den Schlachtfeldern, sondern in den Gerichtssälen, an den Grenzen der Bundesstaaten und in den Straßen der Städte. Der Fugitive Slave Act, Teil des sogenannten Kompromisses von 1850, sollte auf den ersten Blick eine klare, praktische Regelung schaffen. Er verpflichtete nicht nur die Behörden, sondern auch Privatpersonen in allen Bundesstaaten, selbst in den Freien, dazu, geflohene Sklaven an ihre Besitzer im Süden zurückzugeben. Wer dabei nicht mitwirkte oder sogar Hilfe leistete, konnte mit empfindlichen Geldstrafen und Haft belegt werden. Was als juristische Maßnahme präsentiert wurde, entwickelte sich rasch zu einem moralischen und politischen Pulverfass. Für die Südstaaten war dieses Gesetz ein Triumph, ein Beweis, dass ihre Eigentumsrechte auch über die Grenzen ihrer eigenen Staaten hinaus respektiert wurden. Für viele Menschen im Norden hingegen war es ein direkter Angriff auf ihre Grundwerte und ihre regionale Selbstbestimmung. Nun konnten Sklavenjäger legal in nördliche Städte eindringen. Afroamerikaner, ob geflohen oder freigeboren, festnehmen und ohne ordentliches Verfahren in den Süden verschleppen. Diese neue Realität hatte dramatische Folgen. In Städten wie Boston, Philadelphia oder Chicago kam es zu wütenden Protesten, gewaltsamen Befreiungsaktionen und öffentlichen Prozessen, bei denen Abolitionisten versuchten, die Rückführung der Flüchtigen zu verhindern. Die Underground Railroad, ein geheimes Netzwerk von Fluchthelfern, intensivierte ihre Aktivitäten und viele entflohene Sklaven suchten nicht länger nur Zuflucht im Norden, sondern flohen weiter nach Kanada, wo das US-Gesetz nicht galt. Der Fugitive Slave Act brachte die Sklaverei buchstäblich bis vor die Haustür vieler Nordstaatler, die zuvor die institutionelle Gewalt vor allem als ein Problem des Südens betrachtet hatten. Nun wurde ihnen gesetzlich vorgeschrieben, an einer Praxis mitzuwirken, die sie moralisch zutiefst verurteilten. Anstatt den Konflikt zu entschärfen, wie es der Kompromiss von 1850 insgesamt beabsichtigt hatte, verschärfte das Gesetz die Spannungen zwischen den Landesteilen. Es trug dazu bei, dass sich die Fronten weiter verhärteten, und machte immer deutlicher, dass die Sklavereifrage nicht länger durch politische Kompromisse zu lösen sein würde. Kansas-Nebraska Act. Mitten im Jahrzehnt vor dem Bürgerkrieg trat ein Gesetz in Kraft, das die ohnehin fragile politische Balance zwischen Nord- und Südstaaten weiter ins Wanken brachte. Der Kansas-Nebraska Act von 1854. Offiziell sollte dieses Gesetz lediglich die Organisation neuer Territorien im Westen regeln, Kansas und Nebraska, doch seine eigentliche Brisanz lag in einer folgenschweren Bestimmung. Die Frage, ob in diesen Gebieten Sklaverei erlaubt sein sollte oder nicht, sollten die Siedler selbst durch Abstimmungen entscheiden. Dieses Prinzip der Popular Sovereignty, Volkssouveränität, stellte einen klaren Bruch mit der bisherigen Regelung des Missouri-Kompromisses dar, der Sklaverei nördlich des 36. Breitengrades verboten hatte. Befürworter des Gesetzes, allen voran Senator Stephen A. Douglas, argumentierten, diese Lösung sei demokratisch und entscheide die Frage dort, wo sie am meisten betreffe, bei den Siedlern selbst. Gegner hingegen warnten, dass dadurch die Tür für eine unbegrenzte Ausbreitung der Sklaverei geöffnet werde. Tatsächlich lockte die neue Regelung nicht nur Pioniere und Farbsuchende ins Land, sondern auch politische Aktivisten und militante Gruppen, die entschlossen waren, das künftige Schicksal der Territorien zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das Resultat war ein Ausbruch offener Gewalt. Aus dem Versuch einer politischen Selbstbestimmung wurde ein Bürgerkrieg im Kleinen. In Kansas marschierten bewaffnete Pro-Sklaverei-Milizen aus Missouri ein, um Wahlergebnisse zu manipulieren, während Abolitionisten aus dem Norden in Scharen kamen, um eine freie Staatengründung zu erzwingen. Die Folge war eine Serie brutaler Übergriffe, Plünderungen und Massaker, die bald unter dem Namen Bleeding Kansas bekannt wurden. Ganze Siedlungen wurden niedergebrannt, politische Gegner ermordet und das Territorium versank in einem Strudel aus Vergeltung und Chaos. Der Kansas-Nebraska Act erwies sich als politischer Katalysator. Er zerstörte das Vertrauen in überregionale Kompromisse, spaltete alte Parteien wie die Whigs und führte zur Entstehung einer neuen politischen Kraft, der Republikanischen Partei, die sich klar gegen die Ausbreitung der Sklaverei positionierte. Das Gesetz, das angeblich Selbstbestimmung fördern sollte, brachte stattdessen Gewalt, Destabilisierung und eine weitere Verhärtung der ideologischen Fronten. Kansas wurde so zu einem düsteren Vorboten dessen, was wenige Jahre später das ganze Land erfassen sollte. Ein offener, blutiger Konflikt zwischen zwei unversöhnlichen Gesellschaftsmodellen. Dred Scott Urteil. Als der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Jahr 1857 sein Urteil im Fall Dred Scott vs. Sanford verkündete, erschütterte dies die politische Landschaft wie ein Donnerschlag. Der Kläger, Dred Scott, war ein versklavter Afroamerikaner, der jahrelang in freien Territorien gelebt hatte und daraufhin seine Freiheit einklagte. Der Fall bot die Gelegenheit, die Sklavereifrage auf juristischem Weg zu klären. Doch die Entscheidung des höchsten Gerichts verschärfte die Spannungen dramatisch, statt sie zu entschärfen. In einer 7-2 Mehrheit erklärte das Gericht unter Vorsitz von Chief Justice Roger B. Taney, dass Afroamerikaner, unabhängig davon, ob sie frei oder versklavt waren, nicht als Bürger der Vereinigten Staaten gelten könnten. Folglich hätten sie kein Recht, vor Bundesgerichten zu klagen. Doch damit nicht genug. Das Gericht urteilte außerdem, dass der Kongress keine verfassungsmäßige Befugnis habe, die Sklaverei in den Territorien zu verbieten. Diese Feststellung bedeutete faktisch die Aufhebung des Missouri-Kompromisses von 1820 und öffnete die Möglichkeit, dass sich die Sklaverei in alle neuen Gebiete ausbreiten konnte. Für die Sklavenhalter im Süden war dies ein juristischer Triumph, Eine Bestätigung, dass ihre Institution nicht nur legal, sondern verfassungsrechtlich geschützt sei. Im Norden hingegen löste das Urteil Empörung und Entsetzen aus. Abolitionisten sahen darin den Beweis, dass die Bundesinstitutionen von den Interessen der Sklavenhalterelite dominiert wurden. Zeitungen, Kirchen und politische Versammlungen griffen das Urteil als moralischen Skandal an, der den Grundsätzen der Unabhängigkeitserklärung und der republikanischen Ideale Hohn sprach. Das Dred Scott-Urteil tat weit mehr, als einen einzelnen Rechtsstreit zu entscheiden. Es nahm denjenigen Afroamerikanern, die bereits frei waren, die Hoffnung auf rechtliche Gleichstellung und stellte unmissverständlich klar, dass die Bundesverfassung, zumindest in der Auslegung des Gerichts, die Sklaverei schützte, nicht bekämpfte. Damit wurde ein ohnehin brodelnder Konflikt weiter angeheizt. Das Urteil trug maßgeblich dazu bei, dass gemäßigte Stimmen in der Sklavereifrage zunehmend verstummten und die politische Debatte in radikalere Bahnen glitt. Ein weiterer Schritt auf dem Weg in den unvermeidlichen Bürgerkrieg. Wahl Abrahams Lincolns. Der Herbst des Jahres 1860 markierte einen politischen Wendepunkt, wie ihn die Vereinigten Staaten bis dahin nicht erlebt hatten. Die Präsidentschaftswahl dieses Jahres war weit mehr als ein regulärer Machtwechsel. Sie war eine Entscheidungsschlacht über die Zukunft der Nation. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung stand Abraham Lincoln, ein relativ unbekannter Anwalt und Politiker aus Illinois, der innerhalb weniger Jahre von der regionalen Bühne zu einer nationalen Figur aufgestiegen war. Lincoln verkörperte die Prinzipien der Republikanischen Partei, die sich erst wenige Jahre zuvor als Reaktion auf den Kansas-Nebraska Act gebildet hatte. Ihr zentrales Programm, die Ausbreitung der Sklaverei in neue Territorien zu verhindern, nicht jedoch die Institution in den bestehenden Südstaaten sofort abzuschaffen. Der Wahlkampf spielte sich vor dem Hintergrund einer zunehmend zerrissenen politischen Landschaft ab. Die ehemals dominanten Parteien der USA waren zerfallen oder tief gespalten. Die Demokratische Partei, traditionell stark im Süden wie im Norden, brach in zwei Lager auseinander. Die Norddemokraten unter Stephen A. Douglas, die eine Politik der Volkssouveränität befürworteten, und die Süddemokraten unter John C. Breckinridge, die eine verfassungsmäßige Garantie der Sklaverei in allen Territorien forderten. Dazu kam die Verfassungsschutzpartei, Constitutional Union Party, unter John Bell, die versuchte, den Konflikt zu entschärfen, indem sie sich auf die Einheit der Union und die Einhaltung der Verfassung berief, ohne klare Position zur Sklaverei zu beziehen. In dieser zersplitterten politischen Arena nutzte Lincoln die Spaltungen geschickt aus. Während er im Süden kaum Wahlkampf betrieb und dort praktisch keine Unterstützung fand, gelang es ihm, die Nordstaaten fast geschlossen hinter sich zu bringen. Sein klarer Standpunkt gegen die Ausbreitung der Sklaverei, gepaart mit einer Botschaft der nationalen Einheit und wirtschaftlichen Modernisierung, etwa durch Eisenbahnausbau, Schutzmaßnahmen für die Industrie und die Förderung von Bildungsprogrammen, sprach weite Wählerschichten im Norden an. Lincoln gewann die Wahl mit nur rund 40% der Stimmen im landesweiten Popular Vote, sicherte sich jedoch dank der Stimmenmehrheit in den bevölkerungsreichen Nordstaaten eine klare Mehrheit im Wahlmännerkollegium. Für den Süden war Lincolns Sieg ein Schock und in den Augen vieler Plantagenbesitzer ein politisches Menetekel. Obwohl Lincoln wiederholt betont hatte, er wolle die Sklaverei in den bestehenden Südstaaten unangetastet lassen, galt seine Wahl für viele dort als Beginn einer unumkehrbaren Entwicklung. Der politische Einfluss der Sklavenhalter schwand, und eine Regierung, die von ihren Gegnern dominiert wurde, würde nun die Weichen der Nation stellen. Die Wahl Lincolns wirkte wie ein Katalysator für jene Kräfte, die schon seit Jahren offen oder insgeheim über einen Austritt aus der Union nachdachten. In den Wochen nach der Wahl überschlug sich die politische Entwicklung. Noch bevor Lincoln im März 1861 offiziell ins Amt eingeführt wurde, erklärten mehrere Südstaaten ihren Austritt aus der Union. Ein Schritt, der wenige Monate später im offenen Krieg münden sollte. Damit war Lincolns Wahl nicht nur der Beginn einer neuen Präsidentschaft, sondern der Auslöser für eine der tiefsten nationalen Krisen in der amerikanischen Geschichte. Aus Sicht der Historiker steht dieser Wahlsieg an der Schwelle zwischen dem letzten, zerbrechlichen Frieden und dem unausweichlichen Weg in den Bürgerkrieg. Eine Wahl, die eine Nation spaltete und die Welt veränderte. Sezession der Südstaaten. Die Monate zwischen Lincolns Wahl im November 1860 und dem Frühjahr 1861 gehörten zu den dramatischsten Phasen der amerikanischen Geschichte. Kaum war das Wahlergebnis bekannt, begannen in den Südstaaten hitzige Debatten darüber, ob ein Verbleib in der Union unter einem republikanischen Präsidenten überhaupt noch möglich oder wünschenswert sei. Für viele führende Politiker und Plantagenbesitzer im Süden war Lincolns Sieg das eindeutige Zeichen, dass die politische Vorherrschaft der Sklavenhalterklasse gebrochen war und die Nordstaaten künftig die Richtung des Landes bestimmen würden. Obwohl Lincoln wiederholt erklärte, er wolle die Sklaverei in den bestehenden Staaten nicht antasten, hielt man dies im Süden für wenig glaubwürdig. Die tiefe Angst vor einer schrittweisen Unterminierung des eigenen Gesellschaftssystems und der wirtschaftlichen Grundlage trieb die Sezessionsbewegung mit ungeahnter Geschwindigkeit voran. Der erste Staat, der den Bruch vollzog, war South Carolina, das bereits am 20. Dezember 1860 seine Austrittserklärung verkündete. Innerhalb weniger Wochen folgten Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana und Texas. Diese sieben Staaten bildeten im Februar 1861 die Konföderierten Staaten von Amerika, Confederate States of America, mit einer provisorischen Hauptstadt in Montgomery, Alabama. An ihrer Spitze stand Jefferson Davis, ein erfahrener Politiker und ehemaliger US-Senator aus Mississippi, der zum Präsidenten der neuen Konföderation gewählt wurde. Die neue Regierung orientierte sich in weiten Teilen an der Verfassung der Vereinigten Staaten, fügte jedoch explizite Garantien für die Institution der Sklaverei hinzu. Die Sezession war mehr als nur ein politischer Akt. Sie war ein direkter Angriff auf die Idee der unauflöslichen Union. Die Südstaaten rechtfertigten ihren Schritt mit der Doktrin der Staatsrechte, States' Rights, wonach jeder Bundesstaat das Recht habe, die Union zu verlassen, wenn die Bundesregierung ihre verfassungsmäßigen Grenzen überschreite. In ihren Augen hatte die Wahl Lincolns genau dies signalisiert: den Beginn einer Regierung, die ihre Lebensweise und ihre Eigentumsrechte bedrohte. Im Norden löste die Sezession Schock, Empörung und Ratlosigkeit aus. Noch war unklar, ob die verbleibenden Staaten einen Krieg riskieren würden, um die Union gewaltsam zusammenzuhalten. Viele hofften auf Verhandlungen oder eine neue Form des Kompromisses. Doch als im Frühjahr 1861 weitere vier Staaten, Virginia, Arkansas, Tennessee und North Carolina, nach dem Ausbruch erster Kampfhandlungen der Konföderation beitraten, war klar, dass sich die Spaltung vertiefte. Die Gründung der Konföderierten Staaten markierte das offizielle Ende der politischen Einheit, die seit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 bestanden hatte. Was als Reaktion auf eine Wahl begann, entwickelte sich binnen weniger Monate zu einer vollständigen Abspaltung und zur Bildung einer eigenen Nation, zumindest aus Sicht des Südens. Aus Sicht der Bundesregierung in Washington hingegen handelte es sich um eine Rebellion, die unter keinen Umständen geduldet werden konnte. Die Sezession legte den Grundstein für den unvermeidlichen militärischen Konflikt, der bald folgen sollte. Einen Krieg, der nicht nur um Territorien, sondern um die Seele und das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten geführt werden würde. Angriff auf Fort Sumter. In den frühen Morgenstunden des 12. April 1861 erhellten die ersten Kanonenschüsse die Hafeneinfahrt von Charleston, South Carolina. Und mit ihnen begann der amerikanische Bürgerkrieg. Das Ziel des Beschusses war Fort Sumter, eine auf einer künstlichen Insel errichtete Festung, die die Einfahrt zum Hafen kontrollierte. Obwohl sich das Bauwerk in einem Staat befand, der sich bereits der Konföderation angeschlossen hatte, war es noch immer von US-Truppen besetzt. Dieses Symbol der föderalen Präsenz im Herzen des Südens war für die neue konföderierte Regierung eine ständige Provokation. Die Lage hatte sich in den Monaten zuvor dramatisch zugespitzt. Seit der Sezession South Carolinas im Dezember 1860 befand sich Major Robert Anderson, Kommandant der Unionsgarnison, in einer zunehmend ausweglosen Position. Ursprünglich stationiert in Fort Moultrie, hatte er seine Männer aus strategischen Gründen heimlich nach Fort Sumter verlegt, eine Aktion, die von den Südstaaten als feindlicher Akt gewertet wurde. Die Versorgung der Festung gestaltete sich schwierig, da die konföderierten Truppen unter General P.G.T. Beauregard die Zugänge blockierten und jede Verstärkung aus dem Norden verhinderten. Präsident Abraham Lincoln, erst seit März 1860 im Amt, stand nun vor einer heiklen Entscheidung. Entweder er ließ die Festung aufgeben und riskierte, Schwäche zu zeigen, oder er versuchte, sie zu versorgen und damit eine militärische Konfrontation zu provozieren. Lincoln entschied sich für einen Mittelweg. Er kündigte öffentlich an, lediglich Nahrungsmittel, nicht jedoch Waffen oder zusätzliche Soldaten zu schicken. Doch für die konföderierte Führung in Montgomery war dies ein untragbarer Zustand. Am 11. April forderten sie Anderson zur kampflosen Übergabe auf. Als er dies ablehnte, gaben sie den Befehl zum Beschuss. 36 Stunden lang prasselten Granaten und Kanonenkugeln auf Fort Sumter nieder. Die Verteidiger hielten stand, doch ohne ausreichende Munition und angesichts der aussichtslosen Lage ordnete Anderson am 13. April die Kapitulation an. Bemerkenswerterweise gab es bei den Kampfhandlungen keine Todesopfer. Die einzige Verletzten- und Totenmeldung entstand bei der Evakuierung, als ein Unfall bei einer Salutzeremonie mehrere Männer traf. Trotz der geringen Blutopfer hatte der Angriff auf Fort Sumter eine gewaltige politische Sprengkraft. Im Norden löste er einen Sturm der Empörung aus. Lincolns Aufruf zur Mobilisierung von 75.000 Freiwilligen, um die Rebellion niederzuschlagen, führte dazu, dass auch zuvor zögerliche Südstaaten wie Virginia, Tennessee, Arkansas und North Carolina der Konföderation beitraten. Der letzte Rest an Hoffnung auf eine friedliche Lösung war dahin. Aus einer politischen Krise war ein offener Krieg geworden. Fort Sumter war damit weit mehr als nur der Ort, an dem die ersten Schüsse fielen. Es war der symbolische Punkt ohne Wiederkehr, der die Vereinigten Staaten in einen 4 Jahre währenden Konflikt stürzte, in dem sich zwei unversöhnliche Visionen des Landes auf den Schlachtfeldern begegneten. Von nun an wurde nicht mehr verhandelt. Von nun an wurde gekämpft. Erste Schlacht bei Bull Run. Als sich im Sommer 1861 die ersten großen Heere der Union und der Konföderation gegenüberstanden, herrschte auf beiden Seiten noch die Illusion, der Krieg könne kurz und siegreich enden. Viele Menschen im Norden wie im Süden glaubten, eine einzige große Schlacht würde genügen, um den Gegner zu zwingen, seine Position aufzugeben. In diesem Klima aus Übermut und nationalistischem Eifer kam es am 21. Juli 1861 zur ersten Schlacht bei Bull Run, auch bekannt als Schlacht bei Manassas, dem ersten großen Gefecht des amerikanischen Bürgerkriegs. Das Treffen sollte nicht nur militärische, sondern vor allem psychologische Auswirkungen haben und beide Seiten von der Realität eines langen, blutigen Konflikts überzeugen. Die Unionstruppen unter dem Kommando von Brigadegeneral Irvin McDowell zogen von Washington D.C. aus in Richtung Süden mit dem Ziel, die konföderierten Kräfte unter General P.G.T. Beauregard in der Nähe des strategisch wichtigen Eisenbahnknotens Manassas in Virginia zu schlagen. Der Plan war kühn, aber schlecht vorbereitet. McDowells Armee bestand größtenteils aus unerfahrenen Freiwilligen, die erst wenige Wochen zuvor eingezogen worden waren. Dennoch drängte die politische Führung in Washington auf einen schnellen Vorstoß, um der Öffentlichkeit und dem Ausland die Entschlossenheit der Union zu demonstrieren. Am Morgen der Schlacht griff McDowell die konföderierten Linien entlang des Bull Run Creek an und konnte zunächst Geländegewinne erzielen. Die Konföderierten wichen zurück, schienen in Auflösung begriffen. Doch Verstärkungen unter General Joseph E. Johnston, die per Eisenbahn aus dem Shenandoah-Tal eintrafen, wendeten das Blatt. Besonders der standhafte Widerstand der Brigade unter General Thomas J. Jackson, der später den Beinamen Stonewall erhielt, spielte eine entscheidende Rolle. Jacksons Männer hielten eine Schlüsselposition gegen wiederholte Angriffe der Union und gaben den Südstaatlern die Gelegenheit, eine Gegenoffensive zu starten. Gegen Nachmittag geriet die Front der Union ins Wanken. Die unerfahrenen Soldaten, erschöpft von Hitze und Durst, begannen in Unordnung zurückzuweichen. Bald schlug der geordnete Rückzug in eine panikartige Flucht um, als Gerüchte über anrückende konföderierte Kavallerie die Reihen verunsicherten. Die chaotische Szene wurde noch dadurch verschärft, dass zahlreiche Schaulustige aus Washington, Politiker, Journalisten und sogar Familien, das Schlachtfeld besucht hatten, um den großen Sieg mitzuerleben. Nun mischten sich ihre Kutschen und Wagen unter die fliehenden Truppen, was die Flucht in ein einziges Durcheinander verwandelte. Die Verluste waren im Vergleich zu späteren Schlachten gering, rund 2.900 Mann auf Seiten der Union, etwa 2.000 auf Seiten der Konföderation. Doch die psychologische Wirkung war enorm. Für den Süden war der Sieg ein moralischer Triumph und der Beweis, dass die neue Nation militärisch mit der Union mithalten konnte. Im Norden hingegen löste die Niederlage Schock und Ernüchterung aus. Der Traum von einem kurzen Krieg war zerstört. Die Erkenntnis setzte sich durch, dass es Monate, vielleicht Jahre dauern würde, den Süden zu besiegen. Die erste Schlacht bei Bull Run veränderte die Wahrnehmung des Krieges grundlegend. Sie machte klar, dass weder Tapferkeit noch patriotischer Überschwang fehlende Ausbildung, logistische Planung und strategische Weitsicht ersetzen konnten. Für beide Seiten bedeutete das Gefecht einen harten, aber notwendigen Lehrmeister und den Auftakt zu einem langen, erbarmungslosen Ringen, das das Land bis ins Mark erschüttern sollte. Schlacht bei Antietam. Der September 1862 brachte einen Wendepunkt im Bürgerkrieg, der sowohl militärisch als auch politisch von enormer Bedeutung war. Nach einer Reihe von Erfolgen im Osten hatte die konföderierte Armee unter General Robert E. Lee beschlossen, erstmals in Unionsgebiet einzumarschieren. Dieser Vorstoß nach Maryland sollte mehrere Ziele erfüllen. Zum einen hoffte Lee, die kämpfesmüden Nordstaaten durch einen Sieg auf eigenem Boden zu demoralisieren und vielleicht zu Friedensverhandlungen zu bewegen. Zum anderen wollte er die Erntezeit im kriegsgebeutelten Virginia nutzen, um seine Truppen im Norden zu versorgen. Ein Erfolg hätte außerdem die Chancen erhöht, dass europäische Mächte wie Großbritannien oder Frankreich die Konföderation diplomatisch anerkennen würden. Die Unionsarmee unter General George B. McClellan erhielt durch einen glücklichen Zufall einen entscheidenden Vorteil. In der Nähe von Frederick, Maryland, fand ein Soldat drei Zigarren, in deren Papier ein Exemplar von Lees detailliertem Schlachtplan eingewickelt war. McClellan wusste nun, dass Lees Armee aufgeteilt war, um verschiedene Ziele zu verfolgen, und erkannte die einmalige Gelegenheit zuzuschlagen. Dennoch zögerte er, wie so oft in seiner Karriere, und gab Lee wertvolle Zeit, seine Kräfte bei der kleinen Stadt Sharpsburg am Antietam Creek zu konzentrieren. Am Morgen des 17. September 1862 begann die Schlacht. Die Kämpfe entbrannten zunächst im Norden des Schlachtfeldes, wo Unionstruppen mehrfach versuchten, Lees rechte Flanke zu durchbrechen. Orte wie das Cornfield, die West Woods und die Sunken Road, später als Bloody Lane bekannt, wurden zum Schauplatz erbitterter Nahkämpfe, bei denen tausende Männer auf engstem Raum fielen. Trotz zeitweiliger Geländegewinne gelang es den Nordstaatlern nicht, einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Im Süden des Schlachtfelds stießen Unionssoldaten auf hartnäckigen Widerstand bei der Antietam-Brücke, die von einer kleinen, aber zäh kämpfenden konföderierten Truppe gehalten wurde. Erst nach stundenlangen Angriffen konnten die Unionstruppen den Übergang sichern. Die Kämpfe dauerten den gesamten Tag an, ohne dass eine Seite einen klaren militärischen Sieg erringen konnte. Doch die Verluste waren beispiellos. Rund 23.000 Soldaten wurden an einem einzigen Tag getötet, verwundet oder vermisst. Die höchste Opferzahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten für ein einzelnes Gefecht. Am Abend hielt Lee seine Stellung. Doch angesichts der Erschöpfung seiner Armee und der prekären Versorgungslage zog er sich in der Nacht über den Potomac zurück. Politisch nutzte Präsident Lincoln die Gelegenheit, den Rückzug Lees als strategischen Erfolg der Union darzustellen. Dieser Moment bot ihm die Grundlage, ein seit langem geplantes Dokument zu veröffentlichen, die Emanzipationsproklamation. Indem er den Krieg offiziell mit dem Ziel der Befreiung der Sklaven in den rebellierenden Staaten verknüpfte, gab Lincoln dem Konflikt eine klare moralische Dimension und erschwerte es europäischen Mächten, die Sklavenhalterrepublik im Süden zu unterstützen. Die Schlacht bei Antietam blieb in mehrfacher Hinsicht ein Wendepunkt. Militärisch zeigte sie, dass Lees Vormarsch nach Norden gestoppt werden konnte, auch wenn die Union die Gelegenheit verpasste, seine Armee entscheidend zu vernichten. Politisch verlieh sie Lincoln das nötige Gewicht, den Krieg um eine ideologische Komponente zu erweitern. Zugleich offenbarte sie die erschreckende Brutalität des Konflikts und ließ die Hoffnung auf einen schnellen Frieden weiter schwinden. Der Antietam Creek wurde so zum Symbol sowohl des Blutzolls als auch der strategischen Entscheidungen, die den weiteren Verlauf des Krieges bestimmen sollten. Emanzipationsproklamation. Der Neujahrstag des Jahres 1863 markierte einen historischen Einschnitt, der weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinausstrahlte. An diesem Tag trat Präsident Abraham Lincolns Emanzipationsproklamation in Kraft, ein Dokument, das erklärte, alle Sklaven in den im Aufstand befindlichen Gebieten seien fortan frei. Doch dieser Moment war nicht das Ergebnis eines plötzlichen Entschlusses, sondern das Resultat einer langen politischen, militärischen und moralischen Entwicklung innerhalb des Bürgerkriegs. Als Lincoln zum Präsidenten gewählt wurde, hatte er betont, dass sein Ziel nicht die sofortige Abschaffung der Sklaverei in den bestehenden Südstaaten sei, sondern die Verhinderung ihrer Ausbreitung. Er wollte die Union bewahren, nicht einen Krieg um die vollständige Emanzipation führen. Doch je länger der Krieg dauerte, desto klarer wurde, dass die Sklaverei selbst das Herz des Konflikts war. Sie war nicht nur die moralische und politische Trennlinie zwischen Nord und Süd, sondern auch ein entscheidender wirtschaftlicher und militärischer Faktor für die Konföderation. Millionen versklavter Afroamerikaner arbeiteten auf den Feldern, in Werkstätten und als Hilfskräfte für die Armee des Südens. Ihre Arbeitskraft stützte direkt die Kriegsanstrengungen der Rebellen. Lincoln hatte bereits im Sommer 1862 begonnen, über eine Proklamation nachzudenken, die die Sklaverei in den aufständischen Gebieten abschaffen würde. Militärisch sollte sie die Konföderation schwächen, indem sie ihre Arbeitskräfte entzog. Politisch sollte sie den Krieg klar auf die Seite der moralischen Sache der Freiheit stellen. Außenpolitisch hoffte Lincoln, damit Großbritannien und Frankreich, wo die öffentliche Meinung überwiegend gegen die Sklaverei gerichtet war, davon abzuhalten, den Süden diplomatisch anzuerkennen oder zu unterstützen. Doch Lincoln wollte diesen Schritt nicht in einer Phase militärischer Niederlagen gehen, um nicht den Eindruck zu erwecken, aus Verzweiflung zu handeln. Erst nach dem Rückzug der Konföderierten nach der Schlacht bei Antietam im September 1862 sah er den richtigen Moment gekommen. Noch im selben Monat verkündete er die vorläufige Emanzipationsproklamation. Sollten die aufständischen Staaten bis zum 1. Januar 1863 nicht in die Union zurückkehren, würden ihre Sklaven für frei erklärt. Als dieser Tag schließlich kam, unterzeichnete Lincoln das endgültige Dokument. Es erklärte, dass alle Personen, die als Sklaven in den konföderierten Gebieten gehalten wurden, von nun an frei seien und dass die Bundesregierung, einschließlich der Armee und Marine, diese Freiheit anerkennen und durchsetzen würde. Zwar galt die Proklamation nicht für Sklaven in den Grenzstaaten, die der Union treu geblieben waren, oder in bereits besetzten Gebieten des Südens, doch ihre symbolische und praktische Wirkung war enorm. Über Nacht wurde der Krieg offiziell zu einem Kampf um die Abschaffung der Sklaverei. Für viele Afroamerikaner im Süden war die Proklamation ein Signal zur Flucht. Zehntausende suchten Zuflucht hinter den Linien der Unionsarmee und bald begannen schwarze Regimenter wie die berühmten 54 Massachusetts an der Front für ihre Freiheit zu kämpfen. Im Ausland wurde Lincolns Schritt mit Respekt und Bewunderung aufgenommen, insbesondere in Großbritannien, wo die öffentliche Meinung sich nun noch klarer gegen eine mögliche Unterstützung der Konföderation stellte. Die Emanzipationsproklamation veränderte die moralische Grundlage des Krieges grundlegend. Sie gab dem Norden nicht nur ein höheres Ziel, sondern verankerte die Idee, dass der Erhalt der Union und die Beendigung der Sklaverei untrennbar miteinander verbunden waren. Damit wurde sie zu einem der entscheidendsten politischen Akte in der Geschichte der Vereinigten Staaten und zu einem Dokument, dessen Nachhall weit über das Ende des Bürgerkriegs hinaus zu spüren blieb. Schlacht von Gettysburg. Der Sommer 1863 brachte eine der bekanntesten und entscheidendsten Auseinandersetzungen des amerikanischen Bürgerkriegs, die Schlacht von Gettysburg. Sie war nicht nur die größte Schlacht, die jemals auf nordamerikanischem Boden ausgetragen wurde, sondern auch ein Wendepunkt, der das strategische Gleichgewicht des gesamten Krieges veränderte. Seit dem Frühjahr befand sich die konföderierte Armee unter General Robert Lee auf dem Höhepunkt ihres Selbstbewusstseins. Nach dem eindrucksvollen Sieg bei Chancellorsville hatte Lee beschlossen, ein zweites Mal in Unionsgebiet vorzustoßen, um den Krieg aus den vom Süden verwüsteten Regionen Virginias zu verlagern, dringend benötigte Vorräte zu beschaffen und die öffentliche Meinung im Norden zugunsten eines Friedensschlusses zu beeinflussen. Ein klarer Sieg auf feindlichem Territorium hätte möglicherweise auch die erhoffte diplomatische Anerkennung durch europäische Mächte begünstigt. Ende Juni marschierten Lees Truppen durch Maryland nach Pennsylvania. Ihnen gegenüber stand die Unionsarmee unter General George G. Meade, der erst wenige Tage vor der Schlacht das Kommando übernommen hatte. Die Begegnung beider Armeen am 1. Juli 1863 bei der kleinen Stadt Gettysburg war zunächst zufällig. Vorhuten beider Seiten stießen aufeinander und aus einem Scharmützel entwickelte sich rasch eine groß angelegte Schlacht. Am ersten Tag konnten die Konföderierten die Unionstruppen nach heftigen Kämpfen aus der Stadt drängen und auf die nahegelegenen Hügel Cemetery Hill und Culp's Hill zurückwerfen. Der zweite Tag, der 2. Juli, brachte erbitterte Angriffe auf die Flanken der Unionsstellung. Orte wie Little Round Top, Devil's Den, der Wheatfield und der Peach Orchard wurden zum Schauplatz intensiver Nahkämpfe. Besonders der heldenhafte Einsatz der 20. Maine unter Oberst Joshua Lawrence Chamberlain, die am Little Round Top eine entscheidende Position verteidigten und schließlich mit einem Bajonettangriff die Angreifer zurückschlugen, wurde später legendär. Trotz schwerer Verluste gelang es der Union, ihre Linien zu halten. Am 3. Juli setzte Lee alles auf eine Karte. Er befahl einen massiven Frontalangriff auf das Zentrum der Unionslinie am Cemetery Ridge, ein Angriff, der als Pickett's Charge in die Geschichte einging. Nach einem gewaltigen Artilleriefeuer marschierten rund 12.500 konföderierte Soldaten über offenes Feld, nur um unter verheerendem Abwehrfeuer zusammenzubrechen. Der Angriff scheiterte und die Reste der Truppen zogen sich geschlagen zurück. Lees Armee musste am 4. Juli den Rückzug nach Virginia antreten, geschwächt und ohne den erhofften Durchbruch. Die Schlacht von Gettysburg forderte einen furchtbaren Preis. Rund 51.000 Soldaten wurden getötet, verwundet oder vermisst. Die Verluste trafen den Süden besonders hart, da er seine zahlenmäßig unterlegene Armee kaum ersetzen konnte. Für den Norden war der Sieg ein enormer moralischer Auftrieb. In Verbindung mit der nahezu zeitgleichen Einnahme von Vicksburg am Mississippi festigte er die strategische Oberhand der Union. Gettysburg wurde nicht nur wegen seines militärischen Ausgangs zum Symbol, es stand fortan für den Moment, in dem der Vormarsch der Konföderation endgültig gestoppt wurde. Monate später verlieh Lincoln diesem Ort mit seiner Gettysburg Address zusätzlich eine historische und moralische Bedeutung, indem er den Krieg als Prüfung der demokratischen Prinzipien der Nation definierte. So blieb Gettysburg in Erinnerung, als Ort des Blutes, aber auch als entscheidender Schritt hin zum Sieg der Union. Einnahme von Vicksburg. Im Sommer 1863 spielte sich am Mississippi eine Kampagne ab, deren strategische Bedeutung kaum zu überschätzen ist, die Einnahme von Vicksburg. Diese Stadt im westlichen Mississippi galt als das Gibraltar des Südens, eine nahezu uneinnehmbare Festung, die hoch über einer Flussschleife thronte und den Schiffsverkehr auf dem Mississippi beherrschte. Für die Konföderation war Vicksburg von entscheidender Bedeutung, denn über diesen Wasserweg liefen nicht nur wichtige Handels- und Versorgungslinien, sondern auch die Verbindung zwischen den östlichen und westlichen Staaten der Rebellen. Solange Vicksburg in konföderierter Hand blieb, konnte der Süden den Strom kontrollieren und den Nachschub aus Texas, Arkansas und Louisiana sichern. Die Union erkannte früh, dass die Kontrolle des Mississippi ein zentrales Ziel der sogenannten Anaconda-Strategie war, die darauf abzielte, den Süden wirtschaftlich zu erdrosseln. Das Kommando über die Operation erhielt General Ulysses S. Grant, der sich bereits durch Erfolge in der westlichen Kriegsführung einen Namen gemacht hatte. Der Weg nach Vicksburg war jedoch lang und schwierig. Mehrfach versuchte Grant vergeblich, sich der Stadt zu nähern, sei es durch direkte Angriffe, Umgehungsmanöver oder den Bau von Kanälen, um die schweren Geschütze der Festung zu umgehen. Erst im Frühjahr 1863 gelang ihm ein kühner Plan. Er ließ seine Truppen südlich an Vicksburg vorbeimarschieren, setzte sie auf das gegenüberliegende Ufer des Mississippi über und schnitt die Stadt von der Landseite her ab. In einer Serie von Gefechten, darunter die Schlachten bei Port Gibson, Raymond, Jackson und Champion Hill, trieb er die konföderierten Truppen unter General John C. Pemberton in die Befestigungen von Vicksburg zurück. Am 18. Mai begann die Belagerung. Wochenlang wurden die Verteidiger von Artilleriebeschuss und Angriffen bedrängt, während die Zivilbevölkerung gezwungen war, in Höhlen zu leben, um sich vor den Granaten zu schützen. Hunger und Krankheiten griffen um sich, und die Vorräte gingen zur Neige. Am 4. Juli 1863, nur einen Tag nach Lees Niederlage bei Gettysburg, kapitulierte Vicksburg. Die Übergabe markierte nicht nur das Ende einer langen und zermürbenden Belagerung, sondern auch einen strategischen Durchbruch für die Union. Der Mississippi floss nun ungehindert von Nord nach Süd unter Kontrolle der Nordstaaten, womit die Konföderation praktisch in zwei Hälften geteilt war. Die westlichen Staaten waren vom Osten abgeschnitten und die Versorgungslinien der Südstaaten wurden dauerhaft geschwächt. Die gleichzeitigen Siege bei Gettysburg und Vicksburg im Juli 1863 veränderten den Verlauf des Krieges grundlegend. Während Gettysburg den konföderierten Vormarsch im Osten stoppte, beraubte Vicksburg den Süden einer lebenswichtigen strategischen Verbindung und fügte ihm einen wirtschaftlichen Schlag zu, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Für Grant bedeutete der Erfolg den endgültigen Aufstieg zu einem der bedeutendsten Generäle des Krieges, was ihn später an die Spitze aller Unionsarmeen brachte. Für die Konföderation hingegen war der Verlust von Vicksburg ein bitterer Wendepunkt. Das stolze Gibraltar des Südens war gefallen, und mit ihm schwand ein weiterer Teil der Hoffnung auf einen Sieg im Unabhängigkeitskrieg. Shermans Marsch zum Meer. Im Herbst 1864 begann einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Feldzüge des amerikanischen Bürgerkriegs. Generalleutnant William Tecumseh, Shermans Marsch zum Meer. Dieser Feldzug markierte einen Wendepunkt in der Kriegsführung, weil er die Frontlinie verließ und sich gezielt gegen die wirtschaftlichen und logistischen Grundlagen der Konföderation richtete. Die Idee war radikal. Statt ausschließlich gegnerische Armeen zu bekämpfen, sollte die zivile Infrastruktur des Südens zerstört werden, um die Kriegsfähigkeit des Feindes zu brechen und dessen Bevölkerung in Resignation zu treiben. Sherman hatte sich bereits zuvor als enger Verbündeter Ulysses S. Grants und als fähiger Stratege hervorgetan. Nach der erfolgreichen Eroberung Atlantas im September 1864, einem wichtigen Industrie- und Eisenbahnknotenpunkt, stand er vor der Entscheidung, ob er den konföderierten General John Bell Hood weiter nach Norden verfolgen oder tief ins Herz Georgias vorstoßen sollte. Sherman entschied sich für Letzteres. Er wollte den Süden von innen heraus zerschlagen, indem er die lebenswichtigen Transportwege, Ernten, Lagerbestände und Produktionsstätten zerstörte. Dies entsprach einer Form der totalen Kriegführung, die in den Vereinigten Staaten in diesem Ausmaß bis dahin unbekannt war. Am 15. November 1864 verließ Sherman mit rund 60.000 Soldaten Atlanta und setzte sich in Bewegung Richtung Savannah an der Atlantikküste, etwa 480 Kilometer entfernt. Er verzichtete bewusst auf eine gesicherte Nachschublinie. Seine Armee lebte von dem, was sie unterwegs beschaffen konnte. Dabei plünderten die Soldaten nicht nur Nahrungsmittel und Vieh, sondern brannten Scheunen, Fabriken, Mühlen und Bahnhöfe nieder. Eisenbahnschienen wurden erhitzt und verbogen, so dass sie unbrauchbar wurden. Die berüchtigten Sherman's Necktees. Diese Zerstörungen trafen nicht nur militärische Ziele, sondern auch die Zivilbevölkerung, was den Hass auf Sherman im Süden bis weit nach Kriegsende vertiefte. Der Marsch verlief weitgehend ungehindert, da die konföderierten Kräfte zu schwach waren, um sich Shermans zahlenmäßig überlegenen und beweglichen Truppen zu stellen. Die psychologische Wirkung war ebenso groß wie die materielle. Ganze Gemeinden sahen sich machtlos gegenüber der vorrückenden Armee, und das Vertrauen in die Fähigkeit der Konföderation, ihre Bürger zu schützen, schwand. Am 21. Dezember 1864 erreichte Sherman Savannah, das kampflos übergeben wurde. In einem Telegramm an Präsident Lincoln bot er ihm die Stadt als Weihnachtsgeschenk an, ein symbolischer Triumph, der die Moral im Norden stärkte. Shermans Marsch zum Meer hatte tiefgreifende Folgen. Er zerstörte große Teile der Wirtschaftskraft Georgias und trug entscheidend dazu bei, die Ressourcenbasis des Südens zu untergraben. Zugleich demonstrierte er, dass die Union in der Lage war, ungehindert im Kerngebiet der Konföderation zu operieren. Die Taktik der verbrannten Erde war brutal, aber effektiv. Sie beschleunigte den Zusammenbruch des Widerstands und leitete das letzte Kriegsjahr ein, in dem der Süden immer stärker in die Defensive gedrängt wurde. Historiker sehen in Shermans Feldzug ein frühes Beispiel moderner Kriegführung, bei der nicht nur Armeen, sondern ganze Gesellschaften ins Visier genommen werden, um den politischen Willen zum Kampf zu brechen. Wiederwahl Lincolns. Der November 1864 brachte eine Wahl, die in vielerlei Hinsicht unter außergewöhnlichen Umständen stattfand. Die Vereinigten Staaten befanden sich mitten im vierten Jahr eines verheerenden Bürgerkriegs, dessen Ausgang zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig entschieden war. Die Präsidentschaftswahl wurde somit zu einem Referendum über Abraham Lincolns Führung, seine Kriegsstrategie und die künftige Richtung der Nation. Selten zuvor hatte eine Wahl derart direkte Auswirkungen auf den Fortgang eines laufenden Konflikts. Zu Beginn des Wahljahres schien Lincolns Wiederwahl keineswegs sicher. Die anhaltenden hohen Verluste auf den Schlachtfeldern, das schleppende Vorrücken der Unionstruppen und die tiefe Kriegsverdrossenheit im Norden hatten seine Popularität sinken lassen. Innerhalb seiner eigenen republikanischen Partei gab es Unzufriedenheit und in der Öffentlichkeit mehrten sich Stimmen, die einen Verhandlungsfrieden mit dem Süden forderten, selbst wenn dies die Beibehaltung der Sklaverei bedeutete. Die Demokratische Partei nominierte mit George B. McClellan, einem ehemaligen Oberbefehlshaber der Unionsarmee, einen Kandidaten, der im Norden hohes Ansehen genoss. Zwar sprach sich McClellan persönlich für die Fortsetzung des Krieges aus, doch seine Partei verabschiedete ein Programm, das Friedensverhandlungen in Aussicht stellte. Ein Signal an kriegsmüde Wähler. Das politische Klima wandelte sich jedoch entscheidend im Spätsommer und Herbst 1864. Mehrere militärische Erfolge veränderten die Wahrnehmung des Krieges im Norden. Die Eroberung Atlantas durch General William T. Sherman im September demonstrierte, dass die Union in der Lage war, tiefe Schläge ins Herz der Konföderation zu führen. Gleichzeitig erzielten General Philip Sheridans Truppen entscheidende Siege im Shenandoah-Tal, wodurch eine wichtige Versorgungsquelle des Südens verloren ging. Diese Erfolge stärkten Lincolns Argument, dass ein militärischer Sieg in greifbarer Nähe lag und dass ein Wechsel der Führung das Erreichte gefährden könnte. Lincoln selbst trat nicht mit dem üblichen Parteiapparat an, sondern bildete eine sogenannte National Union Party, die auch gemäßigte Demokraten einband. Als Vizepräsidentschaftskandidaten wählte er Andrew Johnson, einen Südstaatler aus Tennessee, der der Union treu geblieben war, ein deutliches Symbol für die Möglichkeit nationaler Versöhnung nach dem Krieg. Seine Botschaft an die Wähler war klar. Die Union müsse um jeden Preis erhalten werden, Und der Krieg müsse so lange geführt werden, bis der Aufstand endgültig niedergeschlagen sei. Am 8. November 1864 gaben die Wähler Lincoln ein deutliches Mandat. Er gewann mit rund 55% der Stimmen und einer überwältigenden Mehrheit im Wahlmännerkollegium 212-21 gegen McClellan. Der Sieg war nicht nur eine persönliche Bestätigung für Lincoln, sondern auch ein politisches Signal an die Konföderation, dass der Norden nicht bereit war, Kompromisse auf Kosten seiner Kriegsziele einzugehen. Die Wahl zeigte, dass trotz aller Opferbereitschaft im Norden weiterhin die Entschlossenheit bestand, den Krieg bis zum vollständigen Sieg zu führen. Die Wiederwahl Lincolns sicherte die Kontinuität der Kriegsführung in einer entscheidenden Phase des Konflikts. Sie gab den Generälen im Feld das Vertrauen, dass ihre Bemühungen nicht durch einen politischen Kurswechsel untergraben würden, und bereitete den Boden für die letzten entscheidenden Feldzüge des Jahres 1865. Zugleich festigte sie die Position des Präsidenten, den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu gestalten, eine Aufgabe, zu der er jedoch nur noch wenige Monate Zeit haben sollte. Belagerung von Petersburg und Richmond. Die Belagerung von Petersburg und der anschließende Fall von Richmond zwischen Juni 1864 und April 65 bildeten die letzte große und entscheidende Phase des amerikanischen Bürgerkriegs im Osten. Nach dem erbitterten und verlustreichen Overland-Feldzug hatte General Ulysses Grant, der Oberbefehlshaber aller Unionsarmeen, erkannt, dass ein schneller Sieg über Robert E. Lees Nord-Virginia-Armee nicht zu erreichen war. Stattdessen entschied er sich für eine Strategie der Zermürbung. Er wollte die Konföderierten in einem Stellungskrieg binden, ihre Versorgungslinien kappen und ihnen so langsam die Fähigkeit zum Widerstand entziehen. Das Hauptziel wurde die Eisenbahnstadt Petersburg, ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, über den Richmond, die Hauptstadt der Konföderation, mit Nahrungsmitteln, Munition und Nachschub versorgt wurde. Im Juni 1864 begann die Union mit mehreren Angriffen auf die Verteidigungslinien um Petersburg, doch Lees Truppen, obwohl zahlenmäßig unterlegen, hielten stand. Grant entschloss sich daher, die Stadt einzuschließen und zu belagern. Über Monate hinweg wuchs das Netz der Schützengräben, Forts und Befestigungen auf beiden Seiten zu einem komplexen System, das in mancher Hinsicht den Stellungskämpfen des Ersten Weltkriegs vorwegnahm. Immer wieder versuchte die Union, durch gezielte Operationen die Versorgungslinien der Konföderation zu durchtrennen. Ein besonders bekannter, wenn auch letztlich gescheiterter Versuch war der Crater, Angriff im Juli 1864, bei dem Unionssoldaten einen Tunnel unter den feindlichen Linien sprengten, jedoch die entstehende Bresche nicht erfolgreich nutzen konnten. Der Winter 1864 brachte keine Entscheidung, doch die Lage für die Konföderierten verschlechterte sich zusehends. Die Versorgungslage in Richmond und Petersburg wurde immer prekärer, Lebensmittel wurden knapp, und die Moral der Bevölkerung wie der Soldaten sank. Shermans Marsch durch Georgia und die anschließende Zerstörung weiter südlicher Versorgungswege verschärften den Druck zusätzlich. Lees Armee litt unter Desertionen und Nachschub an Männern oder Material war kaum mehr möglich. Im Frühjahr 1865 startete Grant die entscheidende Offensive. Ende März und Anfang April gelang es den Unionstruppen, wichtige Nachschublinien wie die Southside Railroad zu erobern. Am 2. April brachen die Unionslinien schließlich durch und Lees Verteidigung wurde unhaltbar. Noch am selben Tag begann die Evakuierung von Richmond. Präsident Jefferson Davis und seine Regierung flohen, während konföderierte Truppen und Behörden versuchten, so viel Material wie möglich mitzunehmen oder zu zerstören, um es nicht dem Feind zu überlassen. Am 3. April marschierten Unionssoldaten in Richmond ein, Ein symbolischer und psychologischer Schlag, der das Ende des Krieges in greifbare Nähe rückte. Mit dem Fall von Petersburg und Richmond verlor die Konföderation nicht nur ihre politische Hauptstadt, sondern auch das Herz ihrer militärischen und logistischen Struktur im Osten. Lees Rückzug westwärts war nur ein letztes, verzweifeltes Manöver, um sich mit anderen konföderierten Kräften zu vereinen. Doch der Verlust dieser beiden Städte besiegelte faktisch das Schicksal der Südstaaten. Innerhalb einer Woche sollte der Krieg mit der Kapitulation bei Appomattox enden. Die Belagerung und der Fall von Petersburg und Richmond zeigen exemplarisch, wie der Krieg im Osten von einem schnellen Bewegungskrieg zu einem langwierigen Zermürbungsprozess wurde und wie letztlich die industriellen und logistischen Vorteile des Nordens den Ausschlag gaben. Kapitulation bei Appomattox Courthouse. Der 9. April 1865 in Appomattox Courthouse, einer kleinen Ortschaft in Virginia, markierte den symbolischen und praktisch entscheidenden Schlusspunkt des amerikanischen Bürgerkriegs im Osten. Nach dem Fall von Petersburg und Richmond hatte General Robert Lee kaum noch Möglichkeiten, den Kampf fortzusetzen. Seine Nord-Virginia-Armee, einst das Rückgrat der konföderierten Streitkräfte, war erschöpft, dezimiert und fast vollständig von Versorgung abgeschnitten. Die Hoffnung, sich nach Westen durchzuschlagen, um sich mit den Truppen von General Joseph E. Johnston in North Carolina zu vereinen, war Lees letzter Plan. Doch die Unionsarmee unter General Ulysses S. Grant setzte ihn unablässig unter Druck, schnitt Rückzugswege ab und eroberte die wenigen verbliebenen Eisenbahnlinien, die den Süden versorgen konnten. In den Tagen vor der Kapitulation verschlechterte sich die Lage für Lee dramatisch. Seine Männer litten unter Hunger, Erschöpfung und mangelnder Munition. Desertionen nahmen zu und jeder Tag brachte neue Verluste. Am 6. April 1865 kam es in der Schlacht von Sailor's Creek zu einer schweren Niederlage, bei der ein erheblicher Teil seiner Armee gefangen genommen wurde. Dennoch hoffte Lee, bei Appomattox Station dringend benötigte Vorräte zu finden. Als seine Vorhut dort am 8. April eintraf, stellte sich jedoch heraus, dass Unionskavallerie den Ort bereits besetzt hatte und Infanterie auf dem Weg war, die Stellung zu verstärken. Am Morgen des 9. April versuchte Lee einen letzten Ausbruch. Zunächst schien der Angriff gegen die Kavallerie erfolgreich zu verlaufen, doch bald trafen frische Unionsinfanterieverbände ein und blockierten den Weg vollständig. Lee erkannte, dass weiteres Kämpfen sinnloses Blutvergießen bedeuten würde. In dieser Erkenntnis bat er um ein Treffen mit Grant, um die Bedingungen einer Kapitulation auszuhandeln. Das Treffen fand im Haus von Wilmer McLean statt, einem Mann, der ironischerweise den Krieg 1861 bei der ersten Schlacht von Bull Run in seiner Nähe hatte beginnen sehen und ihn nun praktisch vor seiner Haustür enden sah. Die Bedingungen, die Grant Lee anbot, waren bemerkenswert großzügig. Die konföderierten Soldaten sollten ihre Waffen niederlegen, ihre persönlichen Besitztümer und Pferde jedoch behalten dürfen, um nach Hause zurückzukehren. Niemand sollte wegen der Teilnahme am Krieg strafrechtlich verfolgt werden, solange er die Gesetze der Vereinigten Staaten einhielt. Lee akzeptierte diese Bedingungen und die beiden Generäle reichten sich die Hand. Ein Moment, der als Geste des Respekts und der Versöhnung in die Geschichte einging. Die Kapitulation bei Appomattox bedeutete nicht das sofortige Ende aller Kampfhandlungen, doch sie besiegelte das Schicksal der Konföderation. Ohne Lees Armee, die wichtigste Verteidigungslinie im Osten, war ein weiterer Widerstand aussichtslos. In den folgenden Wochen ergaben sich auch die übrigen konföderierten Armeen. Der 9. April 1865 wurde damit zum Symbol für das Ende des blutigsten Konflikts auf amerikanischem Boden und zugleich für den Beginn einer neuen, schwierigen Phase, den Wiederaufbau der Nation in der Ära der Reconstruction. Appomattox steht seither für den Moment, in dem aus erbitterten Gegnern wieder Landsleute werden sollten, zumindest in der Theorie. Ende der Kampfhandlungen. Im Mai 1865 verstummten schließlich die letzten Kanonen des amerikanischen Bürgerkriegs. Zwar hatte die Kapitulation von Robert E. Lees Nordvirginia-Armee am 9. April bei Appomattox Courthouse den entscheidenden militärischen Schlag gegen die Konföderation versetzt. Doch in anderen Teilen des Landes hielten konföderierte Truppen noch immer aus. Teils aus Hoffnung auf eine Wende, teils aus Mangel an klaren Befehlen. Das Ende der Kampfhandlungen war daher kein einzelner Augenblick, sondern ein Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzog, bis die letzten konföderierten Einheiten die Waffen niederlegten. Die größte verbliebene Streitmacht stand unter dem Kommando von General Joseph Johnston in North Carolina. Nur wenige Tage nach Lees Kapitulation erkannte Johnston die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Am 26. April 1865 unterzeichnete er in der Nähe von Durham Station eine formelle Übergabe an General William T. Sherman, wodurch rund 90.000 Soldaten demobilisiert wurden. Die größte Kapitulation des gesamten Krieges. Dieser Schritt zerschlug die letzten koordinierten militärischen Strukturen der Konföderation im Osten. Doch im Westen hielten sich noch weitere Garnisonen und Verbände. General Richard Taylor, Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Zachary Taylor, ergab sich am 4. Mai in Alabama. Die symbolträchtigste Kapitulation jedoch kam etwas später. Am 26. Mai legte General Edmund Kirby Smith, Oberbefehlshaber des Trans-Mississippi-Departments, offiziell die Waffen nieder. Sein Kommando umfasste die weitläufigen Gebiete westlich des Mississippi, Texas, Teile von Louisiana und Arkansas, die bis dahin weitgehend vom Hauptkriegsschauplatz abgeschnitten gewesen waren. Mit dieser letzten großen Kapitulation endete die organisierte militärische Gegenwehr der Konföderation. Trotzdem kam es auch nach diesen Terminen noch zu kleineren Gefechten und Zwischenfällen, da einige Einheiten oder einzelne Kommandeure die Nachricht vom Kriegsende erst verspätet erhielten oder nicht akzeptieren wollten. Die wohl letzte dokumentierte Kampfhandlung des Krieges fand am 12. und 13. Mai bei Palmito Ranch in Texas statt. Ironischerweise ein konföderierter Sieg, der jedoch keinerlei strategische Bedeutung mehr hatte. Kurz darauf zerstreuten sich auch diese letzten Einheiten. Mit dem Mai 1865 war der bewaffnete Widerstand des Südens gebrochen. Die Kapitulationen besiegelten nicht nur das militärische Ende der konföderierten Staaten von Amerika, sondern leiteten auch den schwierigen Übergang in die Nachkriegszeit ein. Der Krieg, der über 4 Jahre lang Hunderttausende das Leben gekostet und weite Landstriche verwüstet hatte, war nun vorbei. Doch die tiefen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gräben, die er hinterlassen hatte, sollten noch Generationen beschäftigen. Der Mai 1865 markierte daher sowohl das Ende der Kampfhandlungen als auch den Beginn einer neuen, konfliktreichen Ära, der Reconstruction. Attentat auf Lincoln. Der 14. April 1865. Nur 5 Tage nach Lees Kapitulation bei Appomattox begann für Abraham Lincoln wie ein Tag der vorsichtigen Hoffnung. Der Präsident hatte gerade die schwerste Krise in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden und stand vor der Aufgabe, ein zerrissenes Land wieder zu vereinen. In den Tagen zuvor hatte er mehrfach öffentlich über einen milden, versöhnlichen Wiederaufbau gesprochen, der die Wunden des Bürgerkriegs heilen sollte. Doch an diesem Abend sollte er Opfer eines Attentats werden, das die Nation erneut in tiefe Trauer stürzte. Der Attentäter, John Wilkes Booth, war ein bekannter Schauspieler aus einer prominenten Theaterfamilie und glühender Sympathisant der Konföderation. Die Niederlage des Südens erfüllte ihn mit Wut und Verzweiflung. Ursprünglich hatte Booth einen Plan verfolgt, Lincoln zu entführen, um ihn gegen gefangene konföderierte Offiziere auszutauschen. Nach dem Zusammenbruch der Konföderation wandelte sich dieser Plan jedoch in den Entschluss, den Präsidenten zu ermorden, in der Hoffnung, das Chaos im Norden zu vergrößern und der Sache des Südens nachträglich zu helfen. Booth organisierte ein Komplott, das gleichzeitig den Vizepräsidenten Andrew Johnson und Außenminister William H. Seward töten sollte, um die Regierung zu destabilisieren. Am Abend des 14. April besuchte Lincoln mit seiner Frau Mary Todd und befreundeten Gästen die Vorstellung der Komödie Our American Cousin im Ford Theater in Washington. Booth, der die Theateranlage gut kannte, schlich sich in die Präsidentenloge. Gegen 22.15 Uhr, während das Publikum über eine Pointe lachte, trat er hinter Lincoln, zog eine kleine Pistole und schoss dem Präsidenten aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Lincoln sackte bewusstlos zusammen. Booth sprang von der Loge auf die Bühne, wobei er sich das Bein brach, rief »Sic semper tyrannis«, so immer den Tyrannen, und entkam aus dem Theater. Zur selben Zeit versuchte ein Komplize, Lewis Powell, Außenminister Seward in dessen Haus zu ermorden, verwundete ihn jedoch nur schwer. Der Anschlag auf Vizepräsident Johnson scheiterte, weil der beauftragte Attentäter seinen Mut verlor. Lincoln hingegen wurde in das nahegelegene Peterson-Haus gebracht, wo Ärzte bis in die Nacht vergeblich versuchten, sein Leben zu retten. Am Morgen des 15. April um 7.22 Uhr erklärte man ihn für tot. Außenminister Stanton soll in diesem Moment gesagt haben, »Now he belongs to the ages.« Die Nachricht von Lincolns Tod löste im Norden eine Welle der Bestürzung und tiefen Trauer aus. Millionen trauerten um den Mann, der die Union durch ihre dunkelste Stunde geführt hatte. Im Süden reagierten viele mit gemischten Gefühlen, zwischen Erleichterung über den Tod eines Gegners und der Erkenntnis, dass Lincolns milde Wiederaufbaupläne nun wahrscheinlich einem härteren Kurs weichen würden. Booth selbst wurde nach einer fast zweiwöchigen Flucht am 26. April in Virginia von Unionssoldaten gestellt und erschossen. Das Attentat auf Abraham Lincoln war nicht nur der erste Mord an einem US-Präsidenten, sondern auch ein tragisches Ereignis, das den Übergang vom Krieg zum Frieden überschattete. Es entriss der Nation einen Führer, der möglicherweise in der Lage gewesen wäre, die Versöhnung zwischen Nord und Süd schneller und weniger verbittert zu gestalten. Stattdessen begann die Reconstruction-Ära unter seinem Nachfolger Andrew Johnson in einem Klima des Misstrauens und der politischen Konfrontation, ein Erbe, das Lincolns Tod noch schwerer wiegen ließ. Reconstruction-Ära. Mit dem Ende der Kampfhandlungen im Frühjahr 1865 begann für die Vereinigten Staaten eine Phase, die in vielerlei Hinsicht ebenso umkämpft war wie der Bürgerkrieg selbst, die Reconstruction-Ära. Sie dauerte 1877 und stand vor der gewaltigen Aufgabe, den zerstörten Süden wirtschaftlich wieder aufzubauen, die ehemaligen Konföderationsstaaten politisch in die Union zu reintegrieren und gleichzeitig Millionen ehemals versklavter Afroamerikaner in die Gesellschaft einzugliedern. Auf dem Papier schien dies eine historische Chance, die Vereinigten Staaten auf eine neue Grundlage von Freiheit und Gleichberechtigung zu stellen. In der Realität jedoch war die Reconstruction ein widersprüchlicher, von tiefen Konflikten geprägter Prozess, der zwar wichtige Fortschritte brachte, aber auch den Grundstein für neue Formen der Unterdrückung legte. Zunächst ging es um die rechtliche Neuordnung. Bereits im Dezember 1865 wurde mit dem 13. Verfassungszusatz die Sklaverei in den gesamten Vereinigten Staaten abgeschafft. Bald folgten der 14. Zusatz, der allen in den USA Geborenen die Staatsbürgerschaft und gleichen Schutz vor dem Gesetz garantierte, sowie der 15. Zusatz, der das Wahlrecht unabhängig von Hautfarbe oder früherem Sklavenstatus gewährte. Diese Änderungen bildeten das Fundament für eine rechtliche Gleichstellung, wie sie in der amerikanischen Geschichte bis dahin beispiellos war. Unterstützt wurde dieser Prozess durch die Freedmen's Bureau, eine Bundesbehörde, die ehemalige Sklaven mit Nahrungsmitteln, medizinischer Hilfe, Bildung und Unterstützung beim Arbeitsvertrag versorgte. Politisch war die Reconstruction von scharfen Spannungen geprägt. Präsident Andrew Johnson, Lincolns Nachfolger, verfolgte einen vergleichsweise milden Kurs gegenüber den ehemaligen Konföderierten, was im republikanisch dominierten Kongress auf heftige Kritik stieß. Die sogenannten radikalen Republikaner wollten den Süden nicht nur wieder eingliedern, sondern auch grundlegend umgestalten, um die politische und wirtschaftliche Macht der alten Plantagenaristokratie zu brechen. Dies führte zu einer Phase des radikalen Reconstruction, in der Süden in Militärdistrikte aufgeteilt und die Rückkehr der Südstaaten in den Kongress an strenge Bedingungen geknüpft wurde. In dieser Zeit erlebten Afroamerikaner zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Phase politischer Teilhabe. Schwarze Männer wurden in lokale Ämter, in die Parlamente der Bundesstaaten und sogar in den US-Kongress gewählt. Schulen für Afroamerikaner entstanden in großer Zahl und es entwickelte sich eine lebendige afroamerikanische Zivilgesellschaft. Doch dieser Aufschwung stieß auf erbitterten Widerstand. Viele weiße Südstaatler, die den gesellschaftlichen Wandel ablehnten, organisierten sich in gewaltsamen Gruppen wie dem Ku Klux Klan, der mit Terror und Einschüchterung versuchte, die politische und soziale Emanzipation der Schwarzen rückgängig zu machen. Wirtschaftlich blieb der Wiederaufbau schwierig. Die Plantagenwirtschaft war zerstört und das System der Sklavenarbeit wurde oft durch Pacht- und Schuldenverhältnisse, Sharecropping, ersetzt, die ehemalige Sklaven in wirtschaftlicher Abhängigkeit hielten. Gleichzeitig begann der Süden mit dem langsamen Aufbau einer diversifizierteren Wirtschaft. Doch Armut und Ungleichheit prägten das Leben vieler Menschen, unabhängig von Hautfarbe. Die Reconstruction endete mit dem sogenannten Kompromiss von 1877, bei dem die Republikaner im Austausch für die Präsidentschaft von Rutherford B. Hayes den Abzug der letzten Bundestruppen aus dem Süden zusicherten. Damit verloren Afroamerikaner den wichtigsten Schutz gegen die Wiederherstellung weißer Vorherrschaft. In den folgenden Jahrzehnten etablierten viele Südstaaten mit den Jim Crow-Gesetzen ein System gesetzlicher Rassentrennung, das die politischen und sozialen Errungenschaften der Reconstruction weitgehend zunichte machte. Die Reconstruction-Ära war damit ein Paradoxon, eine Zeit beispielloser Reformen und Hoffnung, aber auch der Geburt neuer Formen der Diskriminierung. Sie legte die rechtliche Basis für Gleichberechtigung, deren Verwirklichung jedoch noch mehr als ein Jahrhundert dauern sollte. Ihr Erbe wirkt bis heute nach. Als Mahnung, dass gesetzliche Veränderungen allein nicht ausreichen, um tief verwurzelte gesellschaftliche Ungleichheiten zu überwinden.